SR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zum SR Kulturgespräch. Mein Name ist Barbara Renno und mein Gesprächspartner heute ist der Film- und Theaterkritiker Peter Klaus. Peter Klaus, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, ich freue mich. Schönen guten Tag.
Wir duzen uns, Peter, weil wir uns mindestens einmal im Jahr sehen und miteinander arbeiten. Du bist tatsächlich ein Wiederholungstäter in Sachen Filmfestival für den Nachwuchs. Seit 1990 berichtest du Jahr für Jahr vom Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Und dieses Jahr soll dein letzter Besuch in Saarbrücken sein. Ich glaube noch nicht so richtig dran, aber das ist mal ein schöner Anlass, dass wir mal ein ausführliches Gespräch miteinander führen und ich dich in die umgekehrte Situation sozusagen bringe.
Ja, ich bin gespannt auch auf die Entscheidung, ob die bei mir so bleibt, dass es wirklich das Letzte ist. Ich liebe dieses Festival. Es könnte sein, dass ich weiter Wiederholungstäter bleibe.
Was hat denn dieses Festival für den Film Nachwuchs, was andere nicht haben, andere Festivals zum Beispiel?
Es hat eine Verbindung zwischen Filmemacherinnen und Filmemachern und Publikum, die ich so tatsächlich auf keinem anderen Festival erlebe. Man kommt miteinander ins Gespräch, man redet, man kann streiten. Ich habe in Saarbrücken auf diesem Festival immer wieder eine hohe, wunderbare Streitkultur erlebt und das bringt sowohl das Publikum weiter im Nachdenken, in der Rezeption von Filmen, als auch natürlich die jungen Leute, die in der Regel ihren ersten oder zweiten Film in Saarbrücken vorstellen und dann ganz privat gesagt, it's the most sexiest festival in the world. Ich kenne kein zweites Filmfestival, auf dem es auch so erotisch knistert, weil wir einander so nahe kommen.
Die Berlinale ist ja so ein bisschen dein Wohnzimmer. Du bist ein waschechter Berliner. Du kennst natürlich Venedig, du kennst Locarno sehr gut. Da fällt ja Saarbrücken so ein bisschen aus dem Rahmen, auch wenn es in Erinnerung an einen der großen Hollywood-Regisseure seinen Namen verdankt, dem in Saarbrücken geborenen Max Ophüls. Es geht von Anfang an um den Nachwuchs. Welche Strahlkraft hat denn dieses Festival in der Kritikerszene?
Eine große Strahlkraft. Die meisten Kritikerinnen und Kritiker sind genau wie ich neugierig. Und wir sind immer alle darauf aus, auch Neues zu entdecken. Und ich finde ganz besonders interessant zu beobachten, inwieweit dieses Festival experimentierfreudigen jungen Leuten eine Tribüne gibt. Und das hat Gott sei Dank in den letzten Jahren wieder zugenommen. Es ist immer weniger zu beobachten, dass hier Filme gezeigt werden, wo ich so den Eindruck habe, ja, da möchte jemand seinen Ausweis geben, dass er auch Polizeiruf 110 oder Tatort oder andere Fernsehsachen produzieren, realisieren kann. Nein, hier wird die Möglichkeit geboten, auch schön schräg zu sein. Das heißt dann nicht, dass mir jeder Film wahnsinnig gut gefällt, aber ich gehe mit Anregungen raus und ich sehe, dass die Filmkunst nicht auf der Stelle tritt. Und auch zu beobachten, junge Leute, das erwarte ich auch, ja, ich verlange das sogar von jungen Leuten, sind sehr oft gesellschaftskritisch, sind aufmerksam, was in Entwicklungen in der bürgerlichen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, in der wir leben, angeht. Und das hat eine große Strahlkraft, um auf die Frage zurückzukommen, weil man vergleicht dann auch so manchen Film von gestandenen Regisseurinnen und Regisseuren, ja Berühmtheiten, mit dem, was die jungen Leute geboten haben. Das ist nicht immer technisch perfekt, das ist auch nicht immer dramaturgisch perfekt, aber es ist von einer Kraft und man spürt dahinter die Power, das Engagement und das ist ein nicht zu unterschätzender Wert, denn das strahlt dann auch auf andere Filmemacherinnen und Filmemacher aus und uns Kritikerinnen und Kritiker, die wir natürlich immer auch in der Gefahr sind, in Routine zu erstarren, weckt das uns sehr oft regelrecht auf.
Wie bist du denn überhaupt auf Saarbrücken und sein Filmfestival Max-Ophüls-Preis aufmerksam geworden? Ich habe ja erwähnt, seit 1990 kommst du, also ein halbes Jahr oder noch nicht mal ein paar Monate nach dem Fall der Mauer bist du aus Ost-Berlin. Hieß ja damals noch so.
Natürlich, natürlich.
Wie bist du denn auf Saarbrücken aufmerksam geworden?
Das Festival ist auf mich aufmerksam geworden. Ich habe zu DDR-Zeiten am Ende der DDR für 3-4 Jahre bei der damals auflagenstärksten Zeitung gearbeitet, der Jungen Welt. Es wurde von der FDJ herausgegeben, also der Jugendorganisation der Partei, was mir, als ich da angefangen habe, überhaupt nicht klar war. Das war eine große Falle, aber das nur am Rande bemerkt. Und eines Tages flatterte da im Jahr 1989, also weit noch vor dem Fall der Mauer und zu einer Zeit Anfang des Jahres, als sich niemand vorstellen konnte, dass die Mauer noch in diesem Jahr fallen würde, ein Brief des Festivals ein von Albrecht Stubi, der die DDR-Presse immer wohl sehr genau studiert hat. Und der meinte, dieser junge Kritiker sollte doch mal nach Saarbrücken kommen, da ja auch Saarbrücken damals eine Drehscheibe zwischen Ost und West war, sehr viele DDR-Filme gezeigt wurden. Ja, und meine Chefredaktion hat mich dann gezwungen, einen freundlichen Brief zu schreiben, dass es leider aus technischen Gründen nicht möglich ist, dass ich zum Festival komme. War natürlich eine Lüge, die wollten mich nicht rauslassen. Und so geschah es, die Mauer fiel. Und schon wieder kam ein Brief von Herrn Stubi, ob es denn nun klappen würde. Und dann hat es geklappt und ich bin dem Festival treu geblieben.
Wie war das denn im Jahr 1990? Also es war eine andere Welt, das muss man wirklich einfach aus der Rückschau heute sagen.
Schon allein die Reise zum Festival war ein Abenteuer. Wir mussten ja umsteigen zwischendurch. Wir sind nachts mit dem Zug gefahren. Ich weiß nicht, ob es 12, 14, 16 Stunden gedauert hat. An der Grenze hatten wir Angst. Oh, holen die uns hier raus? Ist vielleicht die Mauer inzwischen wieder dicht? Man war ja doch sehr verunsichert. Und dann kam ich in Saarbrücken an, einer von mir damals als einfach nur entzückend empfundenen Stadt, zusammen mit einem anderen jungen Kollegen von der Presseagentur, also was heute die Deutsche Presseagentur ist, dpa, gab es damals schon im Westen, im Osten war das ADN, hieß das. Und der junge Kollege und ich waren in einem kleinen Hotel untergebracht vom Festival und sind erstmal durch die Stadt gestromert und haben so nach einer Viertelstunde gesagt, ach komm, nö, jetzt gehen wir mal jeder alleine, entdecken das mal für uns. Und 10 Minuten später haben wir uns im Beate-Use-Shop getroffen, weil das auch was Neues für uns war. Wir uns aber nicht getraut haben, gemeinsam dahin zu gehen. Und ja, es war für uns natürlich eine ganz aufregende Zeit. Wir konnten frei durchatmen, wir durften frei denken. Wir waren es ja nicht gewohnt, wirklich zu sagen, was wir denken, uns zu trauen. Und jetzt waren wir plötzlich in einer Welt, in der das gefragt war. Und dann die Weltoffenheit von Saarbrücken. Saarbrücken empfinde ich immer noch als eine sehr weltoffene Stadt, zumindest die Menschen, denen ich begegne. Das war schon, um es mal salopp auszudrücken, 1990 im Januar für mich der absolute Hammer.
Du hast den Albrecht Stubi schon zweimal erwähnt. Das ist sozusagen der Gründervater. Der war hier für kommunale Filmkultur zuständig und der hat das aus der Taufe gehoben. Und der damalige Ministerpräsident hieß Oskar Lafontaine. Also das waren schon bewegte Zeiten, kann man so sagen.
Es waren bewegte Zeiten und die Nähe zwischen Politik und Realität, zwischen dem Leben der sogenannten kleinen Leute, also zu denen ich mich auch zähle, und den Großen der Politik. Die Nähe war natürlich eine größere, oder ich habe es zumindest so empfunden. Also ich sehe Lafontaine noch Suppe kochend in einer Kneipe und das halbe Festival einladen. Darf man nicht vergessen, es war damals sehr viel kleiner. Es war ein sehr viel familiäreres Unternehmen, als es das heute ist. Das ist ein Zeichen natürlich auch des Erfolgs, dass das Festival sehr viel größer geworden ist. Und ich finde sehr bewundernswert, wie die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Stubi es geschafft haben, das Profil zu schärfen. Denn zu Stubis Zeiten, also zu Mauerzeiten, war natürlich diese Drehscheibe Ost-West ein ganz entscheidender Faktor, auch der dann weggefallen ist. Man musste nach Neuem suchen und der Mut, noch experimenteller zu werden, noch im schönsten Sinne verrückter zu werden, der hat sich meines Erachtens bis heute ausgezahlt.
In welcher Währung und inwiefern?
In der Währung, dass dadurch die Aufmerksamkeit noch sehr viel größer geworden ist und auch darin oder dadurch vielmehr gesagt, dass immer mehr Vertreter der Filmindustrie auch nach Saarbrücken kommen und Ausschau halten nach jungen Talenten. Also der Weg vom Sprungbrett-Festival in Saarbrücken, Festival um den Max-Offels-Preis, zur Arbeit, dann zum Arbeitsalltag kürzer geworden ist.
Wie schätzt du das ein? Das war ja auch so eine Zeit ab Anfang, Mitte der 80er Jahre, war ja die große Losung Kultur für alle. Also das hieß also auch die Gründung kommunaler Kinos. Es wurden Land auf, Land ab Filmhochschulen gegründet. Also da war so ein gewisser kultureller Aufbruch. von dem sicher das Festival auch profitiert hat. Dann haben wir die Zeit erlebt, wo plötzlich auch die Fernsehspielredaktionen auf die jungen Talente aufmerksam geworden sind oder gemerkt haben, das ist so eine Art Kaderschmiede oder so eine Markt der Möglichkeiten. Das ist ja auch so ein Wort aus den 80er, 90ern. Also ist da auch hinter den Kulissen viel passiert, was ja, sagen wir mal, den gemeinen, in Anführungszeichen, Kinogeher, Kinogeherin nicht unbedingt interessieren muss. Aber da sind ja viele Strukturen auch angelegt worden. Hast du das auch genau beobachtet? Als Filmkritiker ist ja irgendwie der Blick hinter die Kulissen, gehört das ja zu einer der wichtigsten Aufgaben der Filmkritik.
Absolut. Und kultureller Aufbruch finde ich ein ganz wichtiges Stichwort, auch und gerade in Bezug auf dieses Festival. Es war eines der ersten, das gesagt hat, wir versuchen über die kurze Zeit des Festivals, was ist eine Woche, hinauszuwirken, also Kinotouren zu organisieren, präsent zu sein über das Jahr, in die Schulen zu gehen. Ich glaube, dass da von Saarbrücken auch ganz viele Impulse ausgegangen sind und dadurch, dass die jungen Leute ja vor allem auf dem Festival zusammenkommen, mehr und mehr im Laufe der Jahre mit den Produzentinnen, Produzenten, mit den Redakteurinnen, Redakteuren von Fernsehen und Filmstudios. Dadurch sind auch stärkere Diskussionsforen entstanden über die Woche hinaus. Man ist in Kontakt getreten und die jungen Leute konnten leider nur in bescheidenem Maße, aber doch in bescheidenem Maße einen gewissen Einfluss auf Entwicklungen nehmen. Da müssen wir ein böses Stichwort geben. Filmförderung. Ich glaube, dass gerade auch von Saarbrücken, von diesem Festival, viele Impulse ausgegangen sind. Zu den politisch Verantwortlichen über die Filmförderung nachzudenken. Die Früchte, die das bisher getragen hat, sind meines Erachtens leider zu klein.
Da würde ich gerne zum späteren Zeitpunkt unseres Gesprächs noch mal drauf zurückkommen, denn gerne. Es ist ja noch ganz schnell, kurz vor Toreschluss sozusagen, vor den Wahlen von der jetzt im Moment amtierenden rot-grünen Übergangsregierung, ein Filmförderungsgesetz noch durchgewunken worden. Also da gibt es noch viel Gesprächsbedarf. Aber dieses Jahr 1990, dieser kulturelle Aufbruch, dieser gesellschaftliche Aufbruch, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, das war so ein nächster großer Schritt. Also vor der Digitalisierung war ja tatsächlich das Filmgeschäft erstmal ein sehr teures. Also bis jemand mal irgendwie Kameras von Arri bekommen hat auf Zelluloid, das musste entwickelt werden. Also jetzt haben wir die Digitalisierung erlebt und plötzlich ist es mit einem ja zu stemmenden Finanzplan auch Anfängern, blutigen Anfängern, die müssen auch nicht an der Filmhochschule sein, ist es gelungen, sozusagen durch die Digitalisierung die Produktionsmittel, sage ich jetzt mal, bezahlbarer und realisierbarer zu machen. Welchen Einfluss hat das denn auf das Festival genommen im Laufe der vielen Jahrzehnte?
Ich glaube, so groß war dieser Einfluss gar nicht, wie man im ersten Moment denken würde. Also am Anfang hatte ich Angst, um Himmels Willen, jetzt kommt eine Flut von mit Handys schnell mal runtergekurbelten Filmchen auf uns zu. Aber dem ist nicht so, weil die Leute, die wirklich Filme machen wollen, die ernsthaft an der Filmkunst interessiert sind, und Kunst ist ja ein Wort, das auch im Zusammenhang mit diesem Festival ganz oben zu nennen ist, die haben nicht versucht, mal eben schnell, sondern haben Konzepte erarbeitet, haben sich was überlegt und bieten wirklich ernsthafte Angebote. Also meine persönliche Angst, die da war, es wird sehr viel geschludert werden, die hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt. Und natürlich ist es toll, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt, diese Vereinfachung. Aber ist das wirklich billiger geworden? Nein, denn Film braucht eine Auswertung. Es ist ja nicht mit dem Drehen und dem möglicherweise Entwickeln, sei es nun digital oder konventionell getan. Filme müssen ins Kino gebracht werden. Die Leute müssen in der Lage sein, das, was sie hergestellt haben, für ein großes Publikum auch an dieses Publikum zu bringen. Und das ist nach wie vor teuer und das ist aufgrund der Strukturen nach wie vor schwierig.
Dennoch muss man ja sagen, ist die Konkurrenz auch größer geworden. Wir haben eben schon so ein bisschen über die Gründung vieler Filmhochschulen in den ja, 60er, 70er und auch noch 80er Jahren, auch Medienhochschulen. Das war ja da alles im Aufbruch. Das heißt also, da kommen jetzt wirklich sehr gut Ausgebildete, was so die einzelnen Gewerke beim Film betrifft. Also da greifen doch viele Zahnrädchen ineinander, oder?
Natürlich ist es so, dass viele Zahnrädchen ineinander greifen. Künstler wie Axel Ranisch, Drehbuchautor, Regisseur, Cutter, Komponist, manchmal auch noch Mitspieler, sind nach wie vor die große Ausnahme. Natürlich braucht es immer ein großes Team. Und da ist dann auch wieder Geld notwendig. Es kann ja wohl auch nicht sein, dass wir davon ausgehen, ja, junge Leute wollen sich verwirklichen, sollen die mal den Sparstrumpf der Oma plündern, was immer noch passiert. Bin ich leider schon wieder bei der Filmförderung, auch wenn ich jetzt dein Gesprächskonzept damit durcheinander bringe. Da müsste sie ansetzen. Sie müsste vor allem jungen Leuten auch mehr Startkapital in die Hand geben. Denn Film insgesamt, machen wir uns nichts vor, ist nach wie vor teuer. Und Stichwort Filmhochschulen, das ist ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert. Wir haben zu viele, sage ich. Wir haben auch einige unseriöse private Angebote, wo junge Leute eine Ausbildung bezahlen, um ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Und ihre Chance ist viel zu klein. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele junge Regisseurinnen und Regisseure ich in den nun 35 Jahren in Saarbrücken erlebt habe. Es sind Hunderte und nur ganz wenige davon haben dann in der Branche auch wirklich Fuß fassen können. Ich glaube, es sollte weniger ausgebildet werden. Und der Kreativität mehr Freiheit geben, indem man sie auch finanziell unterstützt, indem man sagt, jawohl, junge Regisseurin, junger Regisseur, hier hast du ein Startkapital. Ob da nun am Ende ein Gewinn bei rauskommt, finanzieller Art oder nicht, ist egal. Das bekommst du als Förderung, die du auch nicht zurückzahlen musst.
Du hast eben Axel Ranisch erlebt. Wir können jetzt guten Gewissens noch einige andere nennen, die alle bei Ophüls waren. Also ich fange mal einfach an Doris Dörri, erinnere ich mich. Die war hier, dann Axel Ranisch unterrichtet, mittlerweile hier auch an der Hochschule der Bildenden Künste Saar, kommt zweimal im Jahr hierher. Er hat uns Mumblecore näher gebracht und das war tatsächlich mit der neuen digitalen Videotechnik sozusagen, ist das einhergegangen, nämlich man hatte Kamera und Ton gleich in einem und natürlich hat man aber nur den verstanden, auf den die Kamera gerade gerichtet war. Also wir haben hier auch so ein bisschen an Filmhistorie teilgenommen. Also ich werfe mal Ranisch und Dörrie ins Feld. Wen wirfst du in den Ring? Welche Namen?
Für den Christian Petzold. Ich erinnere mich an den ganz jungen Christian Petzold mit seinen ersten Filmen in Saarbrücken. Und da war schon eine ganz starke Handschrift zu sehen. Da war schon Individualität zu spüren. Und das ist etwas, wofür dieses Festival auch steht, dass es Individualität zulässt. Dass es im Einzelfall sagt, ja, das ist so schräg, das ist so verrückt, da wird das Publikum möglicherweise zu Teilen kreischend rauslaufen. Aber wir, die Filme im Vorfeld auswählen, erkennen hier ein Talent, wir erkennen hier eine starke Stimme. Nun ist bei Petzold nie jemand kreischend rausgerannt. Er hat nämlich eine Eigenschaft, die ich hochschätze. Er hat immer von seinen ersten Filmen an bis heute, wie intellektuell seine Filme auch sind, an das Publikum gedacht. Der Mann macht Filme fürs große Publikum. Und ich erinnere ihn noch, es war sein erster oder zweiter Film mit gebrochenem Bein, eingegipsten Bein, humpelte er durch das Festival, über das Festival. Und er war ein ungeheuer gesuchter Gesprächspartner, weil schon bei seinen frühen Filmen das Publikum gemerkt hat, hier will einer mit uns in den Dialog treten. Also das, was auf diesem Festival auch so entscheidend ist. Petzold, glaube ich, muss man unbedingt nennen.
Ja, Petzold und auch natürlich die Berliner Schule sozusagen, die er ja mit begründet hat und die ja bis heute gültig ist, weil sie eben so erzählerisch auch ist und weil sie auf einem ganz hohen Sprachniveau sozusagen auch stattfindet. Ich finde, es gibt bis heute wenige, die einfach so gute Dialoge auch schreiben können. Da hört man ja auch so manches.
Aber sehr papieren klingt bei anderen, sagen wir es mal vorsichtig. Das ist eben bei Petzold nicht der Fall und er hat immer eine zweite Ebene und er sticht für mich aus der sogenannten Berliner Schule weit hervor, weil er sich nicht in einen Elfenbeinturm zurückgezogen hat mit seinen Filmen. Es gibt da Vertreterinnen und Vertreter, da habe ich immer das Gefühl, sie könnten auch einfach das Wörtchen Ich auf eine Postkarte schreiben und es an uns als Publikum dann versenden und müssten uns nicht anderthalb, zwei, drei Stunden im Kino festhalten. Das ist bei Petzold ganz anders. Da sitzt man ja immer mit dem Popo an der Kante im Sessel, weil man wissen will, wie geht es weiter mit diesen Figuren, weil er auch uns, den Leuten, aufs Maul schaut und deshalb eben auch sehr lebensnah ist und gleichzeitig künstlerisch überhöht. Großes Kino.
Ja, tatsächlich ganz großes Kino. Deshalb ist er im Jahr 2025, was vielleicht das letzte Jahr als Filmkritiker des Peter Klaus sein wird. Ich glaube immer noch nicht dran, aber das nur ganz am Rande. Also Christian Petzold ist in der Ausgabe 2025 der Tribute-Gast und wird auch, und auch das gehört zum Hintergrundrauschen des Festivals, und wird auch eine Masterclass machen. Also ich finde, auch da stimmt die Konzeption des Festivals, und auch da ist immer Publikum dabei, nicht gerade wenn die natürlich arbeiten. Das könnte tatsächlich dann so ein bisschen die Konzentration stören, aber das Publikum wird auch immer mitgedacht, auch bei den speziellen Reihen. Also Mob Industry hat sich in den letzten Jahren herausgemendelt. Das heißt, man trifft da Produzenten, man sieht all die Leute, die sich mit Filmen beschäftigen und die darüber nachdenken, und kann ihnen zuhören und kann auch mitdiskutieren. Ich finde, das ist nach wie vor eine großes Verdienst aller Festivalleiter und Leiterinnen, die wir bislang hatten. Das Publikum ist nie ausgeschlossen.
Ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wesentlich, weil sonst eben diese Elfenbeinturm-Gefahr droht. Und ich muss sagen, da bewundere ich das Festival auch rein organisatorisch, wie die das Jahr für Jahr stemmen, und auch finanziell. Ich meine, das Festival ist nun nicht gerade auf Rosen gebettet, was die finanzielle Ausstattung anbegeht. Jedes Festival bräuchte mehr Geld. Das wird in jedem Jahr auch so sein. Das ist ganz klar, weil jedes Festival natürlich auch Träume hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das Festival Svenja Böttger als Leiterin noch sehr viel mehr gern machen würde, aber sie nutzen die Möglichkeiten, die da sind, finde ich, exzellent, gerade auch mit diesen Masterclasses, mit den Diskussionen, mit den Panels, mit den Foren, erste Sahne.
Ich würde jetzt noch mal gerne einen Sprung machen. Wie bist du denn überhaupt zur Film- und Theaterkritik gekommen? Du hast ja eben schon mal an einer Stelle kurz erwähnt, dass du ab 1985 bei einer großen Zeitung, die Junge Welt, freiberuflich tätig warst, dann aber auch festangestellt. Und das war wohl eine sehr wichtige Zeitung in der ehemaligen DDR.
Die 3 Millionen Auflage am Tag.
Ja, das ist bei 17 Millionen Einwohnern, ist das mal eine Hausnummer. Das muss man so sagen.
Das war eine Hausnummer. Ja, wie bin ich dazugekommen? Das ist ein 3-Groschen-Roman. Ich habe ja so eine typische 70er-Jahre-Jugendkarriere hingelegt. Also ich durfte kein Abitur machen, weil ich mich nicht zwangsverpflichten ließ, 12 Jahre zur Armee zu gehen und erstmal Offizier zu werden. Ich sagte, nö, danke. Und dann durfte ich also erstmal kein Abitur machen. Das habe ich an der Abendschule nachgeholt und habe nebenbei, ach, ich weiß gar nicht mehr, was alles gearbeitet. Ich war Totengräber, ich war Krankenpfleger, ich habe mit behinderten Menschen gearbeitet, ich habe tatsächlich Teller gewaschen und es nicht zum Millionär gebracht. Aber ich habe ganz viel über das wahre Leben gelernt, und dann war ich in der Berliner Stadtbibliothek, die in Ost-Berlin den Ruf hatte, das Schiff der verlorenen Seelen zu sein, weil der Direktor gerade jungen Menschen wie mir, die außerhalb der Norm lebten, eine Chance gab. Da war ich erst im Magazin tätig, also habe die Bücherbestellungen bearbeitet. Und da gab es eine Wandzeitung, da sollte immer irgendwas Schönes hängen mit Parolen oder ich weiß nicht was. Und da hing nie was, weil keiner Lust hatte, das zu füllen. Und da habe ich einfach mal, weil ich damals schon immer ins Kino drämmelte wie wild und ins Theater, ganz privat Kritiken rangehängt, die, wie ich später erfahren habe, sehr aufmerksam von der Staatssicherheit gelesen wurden. Aber ich habe da nichts geschrieben, wofür ich hätte verhaftet werden müssen. Und eines Tages stand ein Herr vor mir und sagte, wissen Sie was, guten Tag, ich lese das immer, können Sie mir mal ein paar Blätter mitgeben? Meine Frau leitet die Kultur in dieser Tageszeitung Junge Welt. Ja, und die rief dann an in dem Büro, privat hatte ich natürlich wie 99,9% der DDR-Bevölkerung kein Telefon, sagte, komm doch mal vorbei. Und so bin ich dann da wirklich reingeschlittert. Und dann, als ich da schrieb und schrieb und schrieb, rief eines Tages jemand vom Hörfunk an, dem ja meine große Liebe gehört, und sagte, ja, willst du nicht mal für uns auch was machen? Das habe ich gemacht und habe gedacht, die rufen nie wieder an, weil plötzlich musste ich atmen und man hörte nur noch Atmer und man hörte überhaupt kein Wort mehr. Und ich habe versucht, ganz fein und ganz deutlich zu sprechen. Es war einfach nur gruselig. Aber die Kolleginnen und Kollegen, denen ich sehr dankbar bin, bei Stimme der DDR, so hieß der Sender, die haben gemerkt, da ist jemand, der Talent hat, der eine Affinität zum Hörfunk hat. Und so ist dann der Hörfunk mein Hauptspielfeld geworden. Und mit dem Fall der Mauer gab es dann auch für mich die Möglichkeit zu wechseln, was anderes zu machen. Und so bin ich dann, um es mal ganz kurz zu fassen, die Geschichte ist noch viel länger, freischaffend geworden und seit 1991 tatsächlich freischaffend als Theaterkritiker und Filmkritiker und auch als Moderator im Hörfunk in Berlin tätig gewesen.
Und das ist ja bis heute geblieben, kann man so sagen.
Bis heute, ich kann das mal verraten, du hast ja vorhin den alten Offels erwähnt. In meiner Verwandtschaft gab es einen Regisseur, der sehr berühmt wurde, auch ein deutscher Regisseur, der vor den Nazis geflüchtet ist, Detlef Sierk. Geworden ist er dann in Hollywood unter dem Namen Douglas Sierk. Ich habe als kleiner Junge bei dem auf dem Schoß gesessen, wusste natürlich überhaupt nicht, wusste nur, der ist irgendwie berühmt, aber einem kleinen Kind sagt ja der Ausdruck berühmt gar nichts. Aber ich denke, über die Umwege der sehr weitläufigen Verwandtschaft. Er hat uns zweimal in der DDR besucht. Anfang der 60er Jahre war er schon ein recht alter Herr und auch nicht mehr ganz gesund. Aber vielleicht ist da ein Funke übergesprungen. Seit meinem ersten Kinobesuch, das war der kleine Muck von Wolfgang Staudte, zu einer Zeit, als es noch kein Fernsehen gab und ich im Kino erstmal saß und überhaupt nicht kapierte, dass das nicht Wirklichkeit ist und kreischend aus dem Film rausgetragen werden musste, weil ich dem kleinen Muck helfen wollte und keiner ließ mich helfen. Seitdem bin ich kinoverrückt und dann schon als Kind für 25 Pfennig Ost jede Woche ins Kino gedremmelt. Und ja, jetzt gehe ich mehrfach die Woche ins Kino.
Und du hast das ja auch sozusagen zum Inhalt deines zwar nicht ganz abgeschlossenen Fernstudiums an der Humboldt-Uni gemacht. Du hast Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Filmhistorie studiert. Wie wichtig war das denn für deine Karriere, also auch wirklich da sich so systematisch mit zu beschäftigen?
Das fand ich ganz wichtig, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, muss aber du hast eben zwei Stichworte gegeben, auf die ich ganz schnell noch eingehen möchte. Das eine Blockbuster, ein großes Plädoyer von mir für gut gemachte Blockbuster, nicht, dass jetzt jemand denkt, der will nur die große Kunst haben, nein, ich will auch die große Unterhaltung haben und das ist oftmals wirklich großartig, vor allem dann, wenn es eine zweite Ebene hat und mich auch noch über ein paar Dinge nachdenken lässt. Aber interessant fand ich jetzt, es wurden ja neulich Zahlen erst vor ein paar Tagen veröffentlicht, was den Kinobesuch angeht, insgesamt ein Schwund, aber Arthouse, da sind mehr Leute hingegangen und ich glaube eben, dass viele, viele Menschen, das zeigt ja auch immer das riesige Echo, die Schlangen vor den Kinos beim Festival, Interesse an Anspruchsvollem haben. Ja, was die Ausbildung angeht, was die Beschäftigung mit der Filmhistorie angeht, für mich persönlich war das ganz wichtig. In Ost-Berlin gab es das Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz, das gibt es immer noch. Da gab es einen Filmclub, da wurden alte Filme gezeigt, da wurden auch amerikanische Filme gezeigt. Wir sind nach Warschau gefahren zum Filmfestival Konfrontatia. Da wurden neueste Filme aus dem Westen gezeigt, die nie in der DDR angekommen sind. Und wir haben filmhistorische Bücher gelesen. Die Geschichte des Films des polnischen Autors Jerzy Töplitz. Ich glaube, es sind 5 dicke Bände. Heute noch für mich ein Standardwerk. Und ich habe mich von Anfang an, auch schon als ich beruflich gar nichts damit zu tun hatte, mit der Filmgeschichte, mit den Techniken des Erzählens befasst und mit der Frage, die mich heute noch immer wieder beschäftigt, ist tatsächlich alles Private immer auch politisch? Ist der kleinste, scheinbar kleinste Liebesfilm immer auch ein politischer Film? Meine Antwort ist auch aufgrund der Filmhistorie, ja, ist es. Denn ein guter Film erzählt immer mehr als die eigentliche Geschichte, blickt auf die Gesellschaft, in der die Protagonisten leben. Und das gibt uns als Zuschauerinnen, als Zuschauern dann doch auch Anregungen, über uns selbst nachzudenken, was ich übrigens das Größte finde, wenn ich grübelnd aus dem Kino gehe.
Wir haben die ganze Zeit ja schon immer auch erwähnt, dass du mindestens so häufig, wie du ins Kino gegangen bist, nicht nur Berufsleben lang auch auf den Theatersesseln gesessen hast und es immer noch tust. Die Theaterkritik ist dir auch ein großes Anliegen. Wie nah und wie fern sind sich denn die Künste des Films und des Theaters?
Für mich sehr nah, weil für mich das Entscheidende, Regisseurinnen, Regisseure, Autorinnen, Autoren etc., mögen mir verzeihen, das Entscheidende sind für mich die Schauspielerinnen und Schauspieler. Es kann eine böse Figur sein, eine schwarze Figur, eine zwiespältige Figur. Eine gute Schauspielerin, ein guter Schauspieler schafft es, dass ich dieser Figur nahe komme, mich entweder ärgere, mich an ihr reibe, mich in sie hineinfühle, mit ihr weine, mit ihr lache. Manchmal habe ich schon Theaterabende erlebt, da wäre ich am liebsten auf die Bühne gesprungen und hätte eine Figur, natürlich nicht die Schauspielerin, den Schauspieler, aber die Figur geschüttelt und mich aufgeregt. Und das passiert auch im Kino bei mir. Und das ist für mich das Entscheidende, das, was die Schauspielerin, die Schauspieler transportieren und auch transportieren dürfen. Da bin ich dann schon wieder bei der Regie. Wenn die Regie zu selbstverliebt ist, viel zu viele Mätzchen anbietet und mir unbedingt zeigen muss, was sie, was er alles technisch drauf hat, dann wird es für mich manchmal doch sehr schnell langweilig. Das Größte ist für mich, eine Schauspielerin, einen Schauspieler zu sehen, zuzuhören, die der etwas zu sagen haben und mich berühren und damit dann auch wieder, bin ich schon wieder bei diesem Wort, zum Nachdenken anregen.
Und wir sind jetzt an der Stelle unseres Gesprächs, wo es tatsächlich auch um die Schauspielkarrieren gehen soll, die hier in Saarbrücken während des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis gestartet sind. Da gibt es ja wirklich Weltkarrieren. Ich habe eben schon Daniel Brühl, den ich für einen wirklich überdurchschnittlich begabten und kenntnisreichen Schauspieler, deutschsprachigen Schauspieler halte. Also ich hoffe noch zu erleben, dass er mal einen Oscar gewinnen wird. Das würde ich ihm sehr wünschen. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Woran erinnerst du dich jetzt, was so die letzten, ja, weit über drei Jahrzehnte, die du dabei bist, ereignet hat?
Ich erinnere einen ganz jungen Schauspieler, ganz scheu, ganz schüchtern, im Interview ganz ängstlich, was werden diese schrecklichen Journalisten wohl jetzt mit mir anstellen? Und der hat, wenn ich mich jetzt nicht irre, inzwischen 2 Oscars. Der gute Mann heißt Christoph Walz, der war als Anfänger auch in Saarbrücken und hat schon damals, ich war damals in einer Jury und ich weiß, wie wir diskutiert haben, ungeheuer fasziniert mit seiner Ausstrahlung, mit seinem großen Können. Ich erinnere eine Schauspielerin wie Christiane Paul, die ja auch einen ihrer ersten Filme in Saarbrücken gezeigt hat. Und viele andere fallen mir jetzt ungerechterweise garantiert nicht ein. Aber ich finde auch bei den Schauspielerinnen und Schauspielern sehr oft interessant zu erleben, dass die Jungen und die schon Gestandenen ja sehr oft in Filmen gemeinsam zu erleben sind. Und man sowas wie die Übergabe eines Staffelstabes auf schauspielerischer Seite in Saarbrücken verfolgen konnte in den letzten Jahrzehnten.
Da trifft ja sehr viel Erfahrung auf sehr viel Aufbruch. Wie wichtig ist das denn und wie wird das denn gepflegt auch in der Filmindustrie?
In der Filmindustrie allgemein, glaube ich, wird es zu wenig gepflegt, weil dort inzwischen ja ein ungeheurer Zeitdruck ist. Also wurden früher, ich improvisiere jetzt ein bisschen, für eine Szene vielleicht 1-2 Tage Proben angesetzt, dann sind das jetzt nur noch Minuten. Es muss schnell gearbeitet werden. Alles ist sehr viel teurer geworden. Ich glaube, dass das aber auf dem Festival ganz anders ist. Die Leute, die kommen, nehmen sich Zeit. Ich erinnere, Hannelore Hoger, gerade verstorben, wir haben um sie getrauert, große Schauspielerin, als sie in der Jury war, die hat die jungen Leute um sich geschart und mit denen gefachsimpelt. Ich erinnere Iris Berben vor einigen Jahren. Es hat auf diesem Festival, auf dem Iris Berben war, fast unentwegt, ich würde fast sagen die ganze Zeit, das stimmt aber sicher nicht in meiner Erinnerung, geregnet. Und ich sehe sie durch den Regen laufen in den Ü-Wagen, den Übertragungswagen des Saarländischen Rundfunks, in dem sie dann Interviews gegeben hat und auch sie sich mit den jungen Leuten ausgetauscht hat und wo die gestandenen Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseurinnen, Regisseure und so weiter den jungen Leuten auch ganz praktische Verhaltenstipps geben. Junge Leute werden ja, wenn sie Erfolg haben, heutzutage sehr schnell von Agenturen umgeben, werden gemanagt, haben sehr kleine Spielräume, sich zu entfalten und müssen sich da manchmal auch gegen eine gewisse, ja, ich benutze das harte Wort, Unmenschlichkeit durchsetzen, sodass in Deutschland in den letzten Jahren zunehmend etwas entstanden eines, was ich sehr bedauere, eine Kluft beispielsweise zwischen den Journalisten und den Filmschaffenden. Da scheint so eine Grenze zu sein. Ich habe mal ein Jahr in den USA gelebt, 1995 in New York. Da war das ein gemeinsames Ringen um Erfolg. Und das vermisse ich sehr oft, gerade bei jungen Leuten. Die müssen das lernen und das lernen sie von der älteren Generation, dass etwa Journalisten keine Feinde sind, die ihnen an die Wäsche wollen, sondern wenn sie gute Journalistinnen und Journalisten sind, Leute sind, die auch fördern wollen. Also warum fährt eine Journalistin, ein Journalist zu diesem Festival? Weil uns der deutsche Film, in diesem Fall der deutschsprachige Film, am Herzen liegt, weil wir die Leute unterstützen wollen, indem wir sie in die Medien auch bringen.
Ja, das bringt mich zu der Frage, wo steht denn die Filmkritik? Also wir erleben es ja gerade, der Journalismus ist sehr im Umbruch, da ist vieles in Bewegung. Ich will das überhaupt jetzt nicht kommentieren, aber es ist ja augenscheinlich, dass durch Social Media, dass durch ein anderes Selbstverständnis, was möchte ich als Blogger, was möchte ich als Instagrammer etc. pp. Es gibt ja sehr viele Ausdrücke, die sich sozusagen mit dem digitalen Raum beschäftigen. Wo siehst du denn die Stellung der Filmkritik hier, jetzt und heute?
Schwierig, schwierig, schwierig. Das Äußerliche, die Verpackung hat an Wert gewonnen. Der Inhalt, so mein Eindruck, der sicherlich ein oberflächlicher ist. Ich kenne nicht alle Redaktionen, ich kenne nicht alle Chefredaktionen, weder in Hörfunk und Fernsehen noch in den Printmedien. Es gibt einige Leuchttürme. Es gibt Kolleginnen und Kollegen in großen Zeitungen, bei großen Sendern, die ich sehr beneide um die Möglichkeiten, die sie haben. Aber im Alltag, glaube ich, ist gerade die Kultur, die Kunst insgesamt, nicht nur die Filmkritik, nicht nur die Theaterkritik, zu sehr ins Hintertreffen geraten. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sich zu bilden. Ich muss als Leserin, als Leser, als Hörerin, als Hörer nicht der Meinung der Kritikerin, des Kritikers sein, aber ich kann Anregungen aus dem nehmen, wie jemand anderes mit einem gewissen Fachwissen, das ich vielleicht nicht habe, darüber berichtet und kann dadurch meine Seh- und Hörmöglichkeiten erweitern. Und ich finde, die Bühne ist immer kleiner geworden. In den 60er Jahren, die ich nicht glorifizieren möchte, war die bundesdeutsche Filmkritik, um dann doch noch mal ganz explizit auf die Filmkritik zu kommen, ja, sie war ein Leuchtturm. Es war eine politisch ambitionierte Auseinandersetzung mit der Kunst gefragt. Und das vermisse ich heutzutage doch weitgehend, wiewohl es da auch Ausnahmen gibt. Das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Es gibt noch einzelne Highlights, aber es sind einzelne. Es ist mir insgesamt zu wenig und auch zu wenig Förderung von denen, die verantwortlich sind für das, was in den Medien stattfindet. Es kann doch bitteschön nicht sein, und das ist mir ein persönliches Anliegen, aber ich glaube, es ist eben auch ein gesellschaftlich ganz wichtiges Anliegen. Es kann doch bitteschön nicht sein, dass die Kultur hinten runterfällt, dass, wenn gestrichen wird, fast als erstes immer in Kunst und Kultur gestrichen wird. Schauen wir nach Berlin, was da los ist. Die Theater schreien auf, weil die Kürzungen, die in der Diskussion schwelen, ja wirklich die Theater kaputt machen. Kunst ist auch Bildung. Kunst ist auch Herzensbildung. Kunst trägt dazu bei, dass wir als einzelne Menschen zueinander finden, dass wir beispielsweise auch lernen, gegeneinander zu argumentieren, aber uns dabei nicht gleich die Köpfe einzuschlagen und unflätig zu werden, sondern mit Gewinn, weil es kann doch nicht, nein, also ich bin da wirklich ganz fassungslos, was im Moment in unserem Land passiert, was die Streichungspläne angeht, und ich hoffe, wer immer gewählt werden wird, wer immer die Regierungsgewalt in unserem Land übernimmt, dass es wieder mehr Aufmerksamkeit für Kunst und Kultur gibt, gerade auch für die sogenannten Kleinen, für die Freien. Wie viele Menschen arbeiten abseits der großen Häuser, abseits der fest etablierten Film- und Fernsehindustrie und versuchen sich auf künstlerisch anspruchsvolle Weise mit unserer Wirklichkeit auseinanderzusetzen und dadurch die Wirklichkeit weiterzubringen, die kann man doch bitteschön nicht links liegen lassen. Da sind wir auch wieder bei der Filmförderung, die im Moment, so mein Anschein, so gut im Einzelnen aktuelle Entwicklungen sind, was das Filmfördergesetz angeht. Es erscheint mir doch auf den ersten Blick zu gewinnorientiert. Es erscheint mir doch zu sehr darauf aus zu sein, ökonomisch am Ende im schwarzen Bereich zu landen, also im profitablen Bereich. Das kann es nicht sein. Kunst ist keine Ware, die nur darauf aus ist, Geld zu machen, sondern Kunst hat auch einen hohen, hohen immateriellen Wert. Und wenn wir den aufgeben, geben wir unsere Gesellschaft auf.
Und unsere Tradition und unsere Geschichte. Also
das alles gehört dazu und gehört dazu zusammen. Und auch zum Beispiel, bleiben wir beim Stichwort Geschichte, das Verständnis für die Geschichte, für die historischen Zusammenhänge.
Was wünschst du dir denn für die Filmkunst? Also wir hatten ja gerade im deutschsprachigen Raum erlebt in den letzten Jahrzehnten, da wurde Opas Kino für tot erklärt. Brauchen wir mal wieder so irgendwie einen Aufschlag? Brauchen wir wieder ein Manifest? Was könnte uns da gut tun, alle zusammen, entweder die, die vor der Bühne sitzen, sage ich jetzt mal auch den Film damit eingeschlossen, die hinter der Bühne arbeiten und die das Ganze erst sozusagen auf die Bühne bringen?
Ich glaube, wir brauchen das, was wir in unserer Gesellschaft allgemein brauchen, eine Stärkung und hoffentlich dann einen Sieg der Vernunft. Maß halten, das ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes. Nicht immer gleich überschäumen, nicht immer gleich die Menschen, die anderer Meinung sind, als ich niederbrüllen, sondern vielleicht auch bitteschön erstmal zuhören. Und bleiben wir beim Film, eine gute Mischung aus Wagemut und dem Bewahren von Tradition. Ich glaube, das Oberhausener Manifest, auf das du ja auch ein bisschen angespielt hast, in den 1960er Jahren, das Opas Kino, Opas sogenanntem Kino, den Garaus beschert hat. Das hatte viele positive Folgen, aber eben auch negative Folgen wie die Zerschlagung der Filmindustrie. Natürlich, Film ist immer auch Geschäft, aber das Geschäft darf nicht das Sagen haben. Nur wir brauchen auch eben eine Filmindustrie. Wir können uns andererseits nicht darauf zurückziehen und zu sagen, lieber Staat, nun fördere doch bitte. Das geht nicht. Das kann der Staat nicht allein übernehmen, aber er kann unterstützen. Und das bitte schön mit Vernunft. Also wir brauchen, wie heißt das, die wollmilchlegende Eiersau oder so, die eierlegende Wollmilchsau. So heißt es. Die eierlegende Wollmilchsau, die werden wir nie finden. Aber ich glaube, ein vernünftiges Abwägen zwischen Großzügigkeit und dem Bedenken geschäftlicher Engen, ich glaube, das ist notwendig. Und wir brauchen eben den Mut, den solche Festivals wie das in Saarbrücken haben, zu sagen, so, jetzt zeigen wir mal das, was ganz schräg ist, was neben der Spur ist, was nie Millionen Zuschauer finden wird, aber vielleicht ein paar Tausend und diese paar Tausend dazu anregt, sich möglicherweise in den Gang der Zeit in unsere gesellschaftlichen Entwicklungen einzumischen. Wenn nur einer aus dem Kino geht und anschließend sagt, ich habe was kapiert, ich muss mich auch einbringen in die Gesellschaft, ich bin nicht der Nabel der Welt, sondern ich bin Teil dieser Gesellschaft, dann hat ein einzelner Film, dann hat dieses Festival schon ganz Großes erreicht.
Peter Klaus, Film- und Theaterkritiker aus Berlin. Also, wir haben jetzt mal eine vorläufige Bilanz deines Schaffens als Filmkritiker und als jahrzehntelanger Besucher des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis gezogen und wir hoffen, dass sich vielleicht auch doch noch ein paar Jährchen anschließen. Aber vorläufige Bilanzen sagen das ja schon, was das bedeutet. Kann man ja in 5 Jahren nochmal machen.
Und erstmal sehen wir uns jetzt beim anstehenden Festival.
Sehr gerne. Herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für die Einblicke in deine Tätigkeit als Filmkritiker und in die ganzen dynamischen Prozesse. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Großes Vergnügen für mich.